60%. 60% aller Affären kommen ans Licht. Unter Affäre verstehe ich das, was wir als Fremdgehen bezeichnen, als Seitensprung, als Ehebruch. 60% aller Affären kommen ans Licht. Das heißt, wenn du eine Affäre hast oder hattest, gell? Und ich meine hier niemand speziell, gar nicht, das ist allgemein. Aber wenn du eine Affäre hast oder hattest, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Affäre ans Licht kommt, höher, als dass sie verborgen bleibt, dass sie im Dunkeln bleibt, dass sie geheim bleibt und es keiner mitbekommt. Wir sind ja in einer Predigtserie über die Bergpredigt und man kann viel lernen von Jesus in der Bergpredigt. Aber eine Sache, die Jesus immer wieder tut, das ist, dass er die Gegenwart von der Zukunft her denkt. Er denkt die Gegenwart von der göttlichen Zukunft her. Und wenn ich die Gegenwart von der göttlichen Zukunft her denke, dann erhöht sich diese Zahl nochmal dramatisch. Dann bin ich nämlich bei 100%. 100% aller Affären kommen ans Licht. Nämlich dann, an dem Tag, wenn Jesus wiederkommt und wenn das göttliche Licht auf unser Leben fällt, dann wird es sichtbar. 100%. Jede Affäre, jeder Ehebruch, jeder Seitensprung, alles wird ans Licht gehen. Das heißt, wenn du eine Affäre hast oder hattest, hast du eigentlich keine Wahl mehr. Das wird rauskommen, so oder so. Aber du bist nicht handlungsunfähig, noch hast du Zeit. Noch kannst du selbst in die Hand nehmen, noch kannst du selbst entscheiden, ob du es nicht besser selbst ans Licht bringst oder eben wartest, bis der Moment kommt, an dem es von alleine rauskommt. Und mein Appell, meine Einladung, meine Bitte, mein Flehen ist, bring's ans Licht und zwar selbst und zwar so schnell wie möglich. Warte nicht länger, denn mit jedem Tag, mit jeder Woche sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass du überhaupt noch irgendwie handlungsfähig bist oder die Möglichkeit hast, diese Affäre ans Licht zu bringen. Sagst du vielleicht, oder du denkst für jemand anderes mit, sagst du vielleicht, ja, aber Mensch, Dan, du kannst doch jetzt nicht sagen, man soll die Affäre ins Licht bringen, man soll es seinem Partner beichten, was man da getan hat, nämlich das meine ich. Wenn du fremdgegangen bist, bekennst deinem Partner so schnell wie möglich, bevor es rauskommt oder bevor Jesus wiederkommt. Denn dann hast du keine Handlungsoptionen mehr, noch hast du Handlungsoptionen, noch kannst du die Sache selbst in die Hand nehmen und versuchen zu retten, was zu retten ist. Sagst du vielleicht, ja, aber wenn ich da jetzt an jemanden denke oder an mich denke, ja, bei mir steht so viel auf dem Spiel. Da steht ja unsere Beziehung auf dem Spiel, die Ehe steht auf dem Spiel, die Familie steht auf dem Spiel. Mein Beruf steht vielleicht auf dem Spiel, weil das irgendwie im beruflichen Umfeld war. Meine Kirche, die ich liebe, steht auf dem Spiel. Vielleicht war es ja auch innerhalb von meinem kirchlichen Umfeld. Da steht so viel auf dem Spiel. Ich kann doch das jetzt nicht einfach ans Licht bringen. Ich kann doch das jetzt nicht einfach benennen und bekennen. Und es stimmt. Da steht viel auf dem Spiel. Da steht alles auf dem Spiel. Aber wenn du es nicht tust, steht dein Leben auf dem Spiel. Das ist die Botschaft von Jesus heute in diesem Abschnitt der Bergpredigt, den wir anschauen werden. Ich habe euch hier jemand mitgebracht, das ist ein Bergsteiger. Aaron Wilson heißt der, US-amerikanischer Bergsteiger. Der war vor einigen Jahren in Utah in den Bergen beim Klettern. Niemand wusste, wo er war, war da ganz alleine unterwegs. Und ist irgendwie blöd gelaufen und beim Klettern hat sich so ein 100 Kilo Felsbrocken gelöst und ist auf seinen rechten Arm gefallen. Und er lag da eingeklemmt, der rechte Arm zerquetscht und zertrümmert unter diesem Felsbrocken. Und er hat die Hand dann nicht mehr rausgebracht, er hat den Arm nicht mehr rausgebracht, er hatte keine Chance. Und er wusste, niemand wird mich finden, niemand wird mich retten, ich komme hier nicht mehr raus. 2 Tage und Nächte hing er da am Berg, der Arm zerquetscht und eingeklemmt. Und er wusste, ich bleibe hier und ich werde sterben oder ich muss handeln. Und was er gemacht hat, ist dann, das ist das Unglaubliche an dieser Geschichte, hat sie mit dem eigenen Taschenmesser, hat er sich den Unterarm abgeschnitten, gell, und hat sich so und konnte sich dann noch abseilen, Druckverband machen und konnte sich retten. Und wir sagen, dieser Mann ist ein Held. Wir sind alle beeindruckt von diesem Mann. Und genau das ist das, worum es heute geht. Wenn du eine Affäre hast oder hattest, da kommst du so oder so nicht mehr raus. Du kannst dich nur noch entscheiden, komme ich versehrt ins Leben oder unversehrt in den Tod. Es ist genau diese Entscheidung, die dieser Mann getroffen hat. Und wir sagen, der Mann ist ein Held. Und ich sage, jeder, der den Mut hat, zu seiner Schuld zu stehen, hinzustehen, seine Schuld zu bekennen und umzukehren, ist genauso ein Held wie dieser Mann. Gehen wir in die Bergpredigt. Letzten Sonntag hat Hubert gepredigt. Wir sind ja gerade mitten in der Bergpredigt, die er Jesus hält, die wichtigste, auch schönste Predigt, dramatischste Predigt der Welt, würde ich sagen. Und wir sind an einer Stelle, Matthäus Kapitel 5, wo Jesus das Gesetz, das Mose dem Volk überbracht hat, von Gott auf den Steintafeln auslegt und deutet. Letzten Sonntag hat Hubert, einer unserer ehrenamtlichen Ältesten, gepredigt über das Gesetz, du sollst nicht töten. Heute geht's um das sechste Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Und Jesus formuliert es folgendermaßen. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer die Frau eines anderen begehrlich ansieht, hat in seinem Herzen schon die Ehe mit ihr gebrochen. Wenn dich dein rechtes Auge zur Sünde verführt, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser für dich, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du ganz in die Hölle geworfen wirst. Und wenn dich deine rechte Hand zur Sünde verführt, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser für dich, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du ganz in die Hölle kommst. Was für ein dramatisches Wort, was für eine dramatische Predigt. Kein Wunder, waren die Leute hinterher total aufgebracht nach dieser Predigt von Jesus. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Und damit bezieht sich Jesus auf die 10 Gebote, auf das 6. Gebot. Und dann sagt er aber, ich aber sage euch, wer die Frau eines anderen begehrlich ansieht, hat in seinem Herzen schon die Ehe mit ihr gebrochen. Und was Jesus hier tut, er kombiniert 2 Gebote. Er kombiniert das 6. Gebot, du sollst nicht die Ehe brechen, mit dem 10. Gebot, du sollst nicht begehren. Alles, was dein Nächster hat oder deine Nächste hat, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau oder deines nächsten Knecht, Magd, Weib, was auch immer. Und dann sagt Jesus, wer die Frau eines anderen begehrlich ansieht oder wer den Mann einer anderen begehrlich ansieht, so würde ich es übertragen für unsere Zeit, der hat in seinem Herzen bereits die Ehe gebrochen. Ich bin ein Ehebrecher, im Herzen. Ich habe in meinem Herzen die Ehe gebrochen. Das muss ich hier bekennen. Das ist so klar, wie Jesus das formuliert. Und das erschreckt mich. Das erschüttert mich. Ich bin ein Herzensehebrecher. Es ist mir nicht fremd, dieser begehrliche Blick. Und es ist gut, das mal auszusprechen. Vielleicht kannst du es auch mal zu Hause sagen, wenn dich das betroffen macht, wenn dich das betrifft. Ja, ich bin ein Herzensehebrecher. Ich habe in meinem Herzen die Ehe gebrochen. Gleichzeitig ist es mir aber auch wichtig zu sagen, vielleicht auch für eher sensible christliche Gemüter, die mit dem auch aufgewachsen sind. Nach meinem Verständnis meint Jesus hier nicht den ersten Blick, den ersten Impuls, den ersten Stimulus. Also ich gehe auf einer Treppe hoch und vor mir ist eine sehr eng bekleidete Frau direkt hier auf Augenhöhe unterwegs. Die erste Reaktion, die kickt rein, da kann ich nichts tun. So sind wir gemacht übrigens. Das ist ja auch nicht schlimm, so sind die Hormone, ist ja schön, wenn man merkt, man lebt und man funktioniert. Das ist ja gut. Die zweite Frage, aber der zweite Schritt, und um den geht's. Der ist aktiv. Das erste ist passiv. Das passiert an mir. Das passiert mir. Da kann ich nichts machen. Der erste Gedanke. Um den geht's Jesus auch nicht. Da gibt's Menschen, die zerfleischen sich selbst für diesen ersten Impuls. Dafür, dass sie Hormone haben. Das ist was Gutes. Das ist ein Geschenk von Gott. Aber dann kann ich mich entscheiden. Dann kann ich mich entscheiden, auf welche Reise gehe ich jetzt. Und der Ehebruch im Herzen, von dem Jesus da redet, der beginnt in dem Moment, wo ich mich entscheide, auf dieser Reise weiterzugehen. Das kann eine sexuelle Fantasie sein, ein anzüglicher Blick oder ein Blick, der einfach vielleicht ein bisschen länger ist, als es gemeinhin üblich ist. Eine kleine WhatsApp oder ein Smiley in einer WhatsApp. Egal was, das ist alles, was mich dem Ehebruch ein Stück näher bringt, wo es aktiv wird, da beginnt der Herzensehebruch. Jesus formuliert es ja wörtlich, du sollst nicht, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren. So formuliert das. Wer eine Frau ansieht, die Frau eines anderen ansieht, sie zu begehren. Das ist ein aktiver Prozess. Also für das Erste kann ich nichts, für den ersten Impuls. Das ist ganz normal, so hat Gott uns gemacht. Wir sind lebendige Wesen, das ist ja gut so. Aber dann der zweite Schritt, die Entscheidung, da sagt Jesus, hier beginnt bereits der Ehebruch, nämlich der Ehebruch im Herzen. Hier beginnt bereits ein Übertritt über ein Gebot, auf das im Alten Testament bei Mose übrigens die Todesstrafe ist. Weil das wird als so eine zerstörerische Handlung, als so ein zerstörerischer Akt angesehen, dass diejenigen, die ihn begangen haben im Alten Testament, mit dem Tode bestraft werden. Mit dem Aktiven, mit der Entscheidung, einen Schritt weiter zu gehen, beginnt der Ehebruch im Herzen, so sagt es Jesus. Und dann beginnt, ich habe es hier so formuliert, eine Rutschfahrt, eine Rutschbahnfahrt. Ich weiß auch nicht warum, ich hatte beim Vorbereiten in der letzten Woche und in der vorletzten Woche immer das Bild einer Rutsche im Kopf. Wir sind ja hier gerade sehr rutschen verhaftet in den letzten Wochen. Vielleicht liegt es da dran, vielleicht ist es aber auch nicht daher. Und das Bild ist von einer großen Rutsche, einer großen, schönen Rutsche, gell, mit einer schönen Höhe. Und oben, der Einstieg in die Rutsche, das ist dieser Herzensehebruch. Gell? Das ist der zweite Gedanke, das ist die Entscheidung, einer Fantasie Raum zu geben. Das ist die Entscheidung, jemand etwas länger in die Augen zu blicken. Das ist die Entscheidung, länger sitzen zu bleiben, weil noch jemand da ist. Da beginnt diese Rutschfahrt. Und am Anfang ist es super einfach auszusteigen aus einer Rutsche. Gell? Solange man noch keine Geschwindigkeit hat, ist es super easy. Ich kann jederzeit sofort anhalten, aussteigen und die Sache ist gut. Aber dann beginnt die Sache Fahrt aufzunehmen. Und irgendwann sausig, und das wäre das, was Jesus uns hier, denke ich, sagen will, sausig in den tatsächlichen Ehebruch hinein. Und dann habe ich kurz Spaß, gell? Das ist ja sicher auch sehr aufregend. Und wo lande ich? Am Ende ist ein Riesenberg mit Menschenkot. 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 Da lande ich. Das ist das Ende dieser kurzen und aufregenden Reise. Menschenkot. Gell? Wer würde so eine Rutsche, wer würde das tun wollen? So wenig, so kurz Spaß für dieses Resultat. Wohl niemand. Und der Punkt ist, am Anfang ist es noch einfach auszusteigen. Am Anfang geht es super leicht. Aber wenn die Sache mal Fahrt aufgenommen hat, wird es immer schwerer. Da kämpft die Schwerkraft und andere Energien, muss ich dann auch noch überwinden. Am Anfang ist es super leicht. Und deshalb so gar nicht erst auf die Reise gehen. Hier beginnt der Herzensehebruch. Mir ist es trotzdem wichtig, dass wir, und ich meine, dass Jesus das auch so sagt, dass wir unterscheiden zwischen dem Herzensehebruch und dem tatsächlichen Ehebruch. Wenn ich sage, ich bin ein Herzensehebrecher, dann sage ich damit, ich bin auf derselben Linie unterwegs wie jemand, der die Ehe gebrochen hat. Ich bin nicht besser. Es gibt keinen Grund, mich damit zu erheben. Die Ehebrecherin wird dazu Jesus gebracht und er sagt, wer von euch ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Nicht ein Stein fliegt, auch keiner von Jesus. Niemand wirft irgendeinen Stein, weil alle wissen, ja, ich bin hier eigentlich, ich stehe in derselben Linie. Nur bin ich den Weg nicht so weit gegangen wie jemand, der Ehebruch begangen hat, den tatsächlichen. Und trotzdem gibt es eine Unterscheidung. Also wir sollten jetzt nicht andersherum den tatsächlichen Ehebruch bagatellisieren aufgrund von diesem Wort von Jesus und sagen, na jetzt ist es ja gerade egal. Jetzt hatte ich eine sexuelle Fantasie, jetzt ist es ja irgendwie sowieso egal. Jetzt, nein, natürlich nicht. Das macht einen riesen Unterschied. Auch bei Jesus. Bei den ersten zwei, drei Schritten, sei es eine Fantasie, ein schwieriger Blick, da steige ich sofort aus und kehre um. Ich kehre um so schnell wie möglich. Das kann ich sogar für mich alleine tun. Es kann gut sein, es kann auch sehr hilfreich sein, das zu bekennen, das vor dem Partner zu bekennen. Manchmal ist das vielleicht auch an der Stelle nicht so weise, dann bekenne ich es vor einem Freund, vor einem Bruder, jemand, der mit mir unterwegs ist. Und die Sache ist gut. Aber hier, wenn ich im tatsächlichen Ehebruch bin, da gibt es keine Alternative. Es gibt keine Alternative, als es meinem Partner zu bekennen, mit allen Risiken, die es mit sich bringt, und mit allen verheerenden Konsequenzen. Kehr um, wenn du eine Affäre hast oder hattest, kehr um so schnell wie möglich. Steig aus, solange du noch kannst und rette, was zu retten ist. Vielleicht ist es nur dein Arm, der irgendwo liegen bleibt und du kannst dich aber selbst noch retten, vielleicht kannst du sogar deine Ehe noch retten. Also es gibt keinen Grund zur Überheblichkeit und trotzdem ist der Herzensehebruch und der tatsächliche Ehebruch nicht dasselbe. Was Jesus uns hier sagen will, so verstehe ich das, das ist, dass wir einen neuen Umgang mit dem Gesetz finden, dass wir einen neuen Weg finden, wie wir mit dem Gesetz umgehen sollen und umgehen können. Denn Menschen neigen dazu, dass wir immer fragen, okay, wie weit kann ich gehen, bis wohin, wo ist die rote Linie? Wird immer diskutiert, auch in diesem Krieg hier, Ukraine, wo ist die rote Linie? Wie weit kann ich gehen? Wie weit darf ich gehen? Und das ist der falsche Ansatz. Aber so sind wir Menschen gemacht. Ich war in den letzten Wochen ein paar Mal bei der Müllumladestation vom Bodenseekreis. Königreich Füllenweit, wer das kennt. Gell? Da herrschen eigene Gesetze, eigene Regeln. Und ich habe mich dabei ertappt, dass ich genauso agiere. Dass ich nicht frage, warum wird eigentlich der Müll getrennt und was ist der Sinn davon, sondern Hauptsache, ich habe mein Zeug los. Möglichst günstig, möglichst schnell. Gell? Und wenn keiner schaut, dann alles rein, alles weg. Gell? Ich schäme mich hinterher, ich habe gar nicht gefragt, was ist denn der Sinn dieser Regeln? Wir Menschen werden unglaublich kreativ, wenn es darum geht, Regeln irgendwie zu umgehen oder Wege zu finden, das Maximale für uns rauszuholen. Wenn man zu diesem Königreich Füllenweit dahin fährt, dann muss man mit dem Auto vorher auf die Waage fahren. Und da stehen dann in der Regel zwischen 1 und 8 oder 10 Autos und Lastwagen. Und die stehen da alle in so einer Linie und warten darauf, dass sie auf die Waage können. Ich war so in Nummer 2 und habe mir viel Zeit zum sich umschauen und das alles wahrnehmen, was da passiert in diesem Königreich. Und wenn man dann nach hinten, dann sehe ich nach hinten, es war vielleicht so 4 Autos hinter mir, da saß ein Mann mit, ich denke, es war sein Sohn, so ein recht beleibter Sohn, der hat bestimmt 90 Kilo gehabt, schätze ich mal. Und dann steigt er plötzlich aus, gell, und schlendert so unauffällig so an allen Autos vorbei, geht er schon mal Richtung Müllstation. Und ich habe mich gefragt, was macht er da? Muss er vielleicht pinkeln oder so irgendwas? Und dann habe ich es gemerkt, dann habe ich es erkannt, was der tiefe Sinn ist dieser Sache. Der Mann fährt ohne seinen Sohn auf die Waage. Gell? Dann fährt er zum Restmüll. Restmüll kostet die Tonne 252 Euro. Kippt seinen Restmüll ab. Der Sohn steigt ein und er hat 90 Kilo frei. Weil auf der Waage sind sie zu zweit wieder raus. Gell? So sind wir Menschen. Ich habe lang gebraucht und ich bin sehr beeindruckt von diesem Mann. Gell? Was der mit seinem Sohn da macht. Wahrscheinlich kann er sich von dem Geld wieder einen Döner kaufen zum Beispiel. So sind wir Menschen. Gell? Wir fragen nicht, was ist denn der Sinn dieser Regelung? Es ist ja nicht verboten, alleine über die Waage zu fahren oder vorher auszusteigen. Da gibt ja kein Gesetz, keine Regel dafür. Aber wir versuchen immer an die Grenze zu gehen. Wie weit kann ich gehen? Wie weit darf ich gehen, dass es noch gut ist? Und Jesus will diesem Verhalten beim Thema Ehebruch gleich einen Riegel vorschieben und sagen so nicht, das ist die komplett falsche Herangehensweise, der komplett falsche Ansatz. Wie weit kann ich gehen? Wie weit kann ich mich von meinem Partner entfernen? Wie viel kann ich flirten? Wie viel Flirten ist noch erlaubt? Wie viel Blickkontakt ist noch erlaubt? Wie viel Berühren ist noch erlaubt? Wo ist die Grenze? Der komplett falsche Ansatz. Steig gar nicht erst in die Rutsche ein. Das ist der richtige Ansatz. Kehr sofort um. Begib dich gar nicht erst auf diese Reise, die am Ende nur in einem Riesenhaufen Menschenkot endet. Lass es gleich ganz. Natürlich müssen wir jetzt fragen bei diesem ganzen Thema, warum muss denn die Ehe überhaupt so geschützt werden? Warum ist denn die Ehe so wichtig? Und warum ist die Ehe für Jesus so kompromisslos wichtig? Ich überspringe hier ein paar Folien, ich merke es gerade selber. Das überspringen wir, Wolfgang, da gehen wir gerade weiter. Danke. Warum ist die Ehe so wichtig? Warum muss die Ehe um jeden Preis geschützt werden? Weil Ehebruch zerstört ja die Ehe. Warum ist die Ehe so wichtig? Das ist ja der Kern. Es geht ja am Ende nicht um Ehebruch. Auch Jesus geht es nicht um Ehebruch, sondern es geht darum, dass die Ehe intakt bleibt, dass die Ehe erhalten bleibt, dass diese Beziehung geschützt wird. Und zwar maximal. Jesus lässt auch die Scheidung nicht zu. Weder im Markus-Evangelium noch im Lukas-Evangelium, nur an einer einzigen Stelle hier in der Bergpredigt macht Jesus eine Ausnahme für die Scheidung, wo er sagt, ja, aufgrund von Ehebruch. Gell? Aufgrund von Ehebruch. Und er meint nicht den Herzensehebruch, sondern er meint den tatsächlich vollzogenen körperlichen sexuellen Ehebruch. Nur dann, sagt er, dann kannst du dich trennen oder scheiden lassen. Aber die Ehe ist nicht gedacht, dass man sich trennt. Die Ehe ist unkündbar. Das ist ein Bundesschluss, untrennbar. Und die Ehe muss deshalb geschützt werden. Ich habe hier mal ein paar Punkte. Erstens mal, weil es ein Riesengeschenk ist und ein Riesenglück. Am Mittwoch, diesen Mittwoch, haben meine Frau und ich unseren 25. Hochzeitstag, Silberhochzeit, gell? Und ich muss jetzt die ganze Zeit mich mit Ehebruch herumschlagen, hier wochenlang. Am Mittwoch werden wir richtig feiern, gell? 25 Jahre miteinander verheiratet. Wir hatten gute Zeiten, wir hatten auch weniger gute Zeiten, aber in Summe ist es ein Riesenglück, dass ich mit dieser Frau unterwegs sein darf. Ein Riesenglück. Und mein Eindruck ist, dieses Glück kickt so richtig erst in den letzten Jahren rein. Also so richtig, richtig gut wird es jetzt eigentlich so auf die Länge. Nicht auf die Kürze, auf die Länge wird es richtig gut. Und ich schätze es, dass es einen Mensch gibt, dem ich mich anvertrauen kann, wo ich der sein kann, der ich bin. Zwei Punkte sind es, die das Glück dieser Ehe ausmachen. Vertrauen, ich kann ihr vertrauen, 100%. Und ich weiß, sie bleibt mir treu. Das ist ein großes Geschenk. Und wer fremd geht, der zerstört dieses Glück. Der zerstört sein eigenes Glück. Er zerstört das Glück seiner Partnerin. Und er zerstört das Glück eines anderen Menschen. Das ist keine Bagatelle, wenn das Vertrauen zerstört ist. Es braucht Jahre, Jahrzehnte, bis das wieder aufgewachsen ist. Und ich merke, dass mir diese Ehe, diese Beziehung, dieses Glück der Ehe so viel Energie gibt und so viel Kraft gibt. Es raubt mir nichts, es gibt mir Kraft. Und ich bin fähig, enorme Dinge zu leisten, weil ich weiß, da ist ein Mensch, dem kann ich vertrauen. Der steht an meiner Seite und ich stehe an ihrer Seite. Das darf man nicht einfach kaputt machen oder zerstören. Nein, bitte nicht. Das ist so ein Geschenk. Gott gibt uns das und er will unser Bestes und er will unser Glück. Der zweite Grund, warum die Ehe um jeden Preis geschützt werden muss, weil Jesus die Kinder liebt. Wir haben ja gerade Kindersegnung gehabt, deshalb passt es auch so gut. Und da kann man beten, stundenlang beten. Aber wenn man nachher fremd geht, dann war dieses Gebet völlig umsonst. Gell? Dann kannst du das Gebet komplett vergessen. Was wollen Kinder? Was wollen Kinder? Wollen die Eltern, die ständig die Partner wechseln? Wollen die Eltern, die sich trennen? Welches fünfjährige Kind will das? Kein einziges. Was wollen Kinder? Kinder wollen Eltern, die zusammen sind, Mama und Papa, die sich lieben. Das ist alles, was sie wollen. Und wer seine Kinder segnen will, der geht nicht fremd. Der zerstört und raubt ihnen dieses Glück nicht. Und wer fremd geht mit jemand, der selber wieder Kinder hat und das Risiko eingeht, dass er eine andere Familie auch noch kaputt macht, der begeht ein Verbrechen, weil er raubt Kindern ihre Zukunft. Die haben ihr Leben lang Probleme. Wer da über jedem Seitensprung ein Preisschild, gell? Von dem Psychologen, den man nachher braucht für die Kinder, von dem Stress, den man hat, von der Scheidung womöglich, wer über jedem Seitensprung ein Preisschild. Und man müsste sofort bezahlen, Vorkasse. Ich glaube, es gäbe nimmer so viele, weil es gar niemand sich leisten könnte. Und wenn man sich leisten könnte, wäre man zu geizig, das zu tun. Nichts ist so schön, dass es das wert wäre. Und für die Kinder am allerwenigsten. Die können nämlich am allerwenigsten dafür. Wie stark Jesus die Kinder im Blick hatte, das weiß ich natürlich nicht. Ich weiß, dass er es in der Bergpredigt erwähnt und dass er immer von den Kleinen redet. Aber es leuchtet total ein. Wer Ehe bricht, der zerstört nicht nur sein Glück, das Glück eines anderen Menschen, sondern er raubt Kindern die Möglichkeit, sicher und geborgen aufzuwachsen. Und das ist das größte und wichtigste Kapital, das ein Mensch haben kann. Jesus geht noch einen Schritt weiter, weil Jesus sagt, die Ehe, jede Ehe, wenn zwei Menschen, Mann und Frau, sich ein Versprechen geben, dann ist das was Größeres, dann ist das nicht nur eine Abmachung zweier Menschen, sondern dann hat es Auswirkungen bis in den Himmel. Dann nimmt Gott es ernst. Dann sagt Gott Ja zu euch beiden. Ich segne euch, ich gehe mit euch. Das heißt, wer fremd geht, wer die Ehe bricht, der legt sich direkt mit Gott an und stellt sich gegen Gott und sagt zu was Nein, wo Gott Ja gesagt hat. Muss man sich mal vorstellen. Gott sagt Ja zu diesen zwei. Und ich komme daher und dränge mich in diese Beziehung rein und sage damit Nein zu dem Ja, das Gott gesagt hat. Ich lege mich unmittelbar mit Gott an. Deshalb muss die Ehe geschützt werden. Das ist was Göttliches, was Heiliges. Und das ist auch der Punkt, meine ich, bei Jesus, dass er sagt, die Ehe, die weist weit über sich hinaus. Die Ehe ist das viel Größeres als eine Vereinbarung zweier Menschen. Jede Ehe, Jede Ehe ist ein Zeichen. Jede Ehe ist Verkündigung. Jede Ehe ist eine Predigt. Im Guten wie im Schlechten. Aber es geht immer über diese zwei Menschen weit hinaus, die sich da das Ja-Wort geben. Es geht immer weit hinaus. Wir haben, das ist dann der nächste Punkt, bei Paulus, der benutzt das Bild im Epheserbrief, wir haben es gesungen vorher, wie Jesus, der Bräutigam, auf die Kirche wartet, auf die Braut, wie da die Beziehung zwischen Gott und der Kirche, die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk wird immer analog verstanden als die Beziehung von Mann und Frau. Gottes Treue wird wo sichtbar? In der Ehe. Gottes Treue wird wo erfahrbar? In der Ehe. Da wird sie auch, da wird Treue emotional erfahrbar. Wenn Kinder aufwachsen mit Eltern, die sich treu sind, dann wissen sie, was Treue bedeutet. Und sie können das auch emotional begreifen. Und wenn ich den Kindern nachher sage, Gott ist treu, dann verstehen sie, was Treue ist und was das bedeutet. Und sie können es vor allem glauben, dass Gott treu ist. Aber wenn Kinder oder andere Menschen noch nie in ihrem Leben irgendwo wirkliche Treue erlebt haben, noch nie, wenn alles, was sie kennen, jede Beziehung zerbricht oder zerbrochen ist, wie sollen sie dann glauben können, dass Gott treu ist? Wie sollen sie das verstehen können in ihrem Herzen, dass Gott treu ist? Und deshalb steht hier viel, viel, viel mehr auf dem Spiel. Jedes Mal, als nur die Beziehung von einem Mann und einer Frau. Jede Ehe ist Verkündigung. Hier steht die Treue Gottes und die Verleiblichung, die Verkörperung der Treue Gottes in der Welt auf dem Spiel. Deshalb ist es Jesus so wichtig, die Ehe zu schützen. Und dann passiert es auch. Ich war neulich im Auto unterwegs, dann höre ich im Radio einen Beitrag über ein Ehepaar, die haben ihre Eichenhochzeit. Gell? Eichenhochzeit. 80 Jahre sind die verheiratet. Es gibt ein einziges Paar in Deutschland, die haben Eichenhochzeit. Das sind die, gell? Die sagen die zu mir, was wollt ihr mit 25 Jahren? Das ist ja lächerlich, kannst ja vergessen. Das ist ja keine Leistung. Da laufen wir ja gerade mal erst warm. Gell? Und jeder fragt sie, was ist euer Geheimnis? Gell? Die haben nichts getan, außer dass sie zusammengeblieben sind. Und sind jetzt, man nimmt sie wahr, man schaut sie an. Sie verkündigen, sie bilden was ab, was es heißt, treu zu sein. Und sie verkörpern eine Sehnsucht, die wir alle in uns haben. Nämlich nach treuen, verlässlichen Beziehungen, die wir in Gott finden und in der Ehe erleben können, so wie wir sie auch bei Gott erleben können. Aber wenn wir es nirgendwo bei Menschen erleben, dann tun wir uns elend schwer, das bei Gott anzunehmen und zu glauben, dass es bei Gott so ist. Und da sehen wir schon, dass so ein Ehebruch, das ist keine Bagatelle, gell? Da steht viel mehr auf dem Spiel. Das ist auch spirituell ein Riesenthema. Was man sagen kann, ist, ein Ehebruch ist keine Naturkatastrophe. Es ist eine Katastrophe, aber keine Naturkatastrophe. Gell? Hier ein Bild von Heidelberg, steinerne Tor da hinten. Wir haben ja jetzt hier das Hochwasser. Und irgendwie kam es überraschend. Gell? Vor 4 Wochen hätte keiner gedacht, was da kommt, dass es so viel regnet und es hört ja jetzt schon wieder nicht auf. Gell? Plötzlich ist es da, die Naturkatastrophe. Beim Ehebruch ist es anders. Der Ehebruch ist nicht plötzlich da. Also der tatsächlich vollzogene Ehebruch ist keine Naturkatastrophe, der ist eine Katastrophe. Aber jeder Ehebruch, jeder vollzogene Ehebruch, und jetzt sind wir wieder bei der Rutsche und bei dem Bild von Jesus, jedem tatsächlichen Ehebruch geht der Ehebruch im Herzen voraus. Damit beginnt's, gell? Ja, sozusagen jeder Ehebruch hat eine Bugwelle. Und in dieser Bugwelle gibt's Zeichen, das ist sichtbar. Ich habe hier mal ein paar Zeichen dabei. Alarmzeichen, Vorzeichen. Und versteht die nicht als Linien, als Gesetze, gell? Wenn das jemand mit reinem Herzen so tut, ist da auch kein Problem dabei. Entscheidend ist nicht, dass man alles richtig macht und sich an alle Regeln, ich will ja nicht noch mehr Regeln aufstellen, sondern dass man sich ehrlich ins Herz schaut. Ehrlich ins Herz schaut, gell? Ich rede mit einer Person vom anderen Geschlecht über die Schwierigkeiten, die mir mein Partner bereitet. So beginnen Affären, gell? Ich bin gefrustet von meiner Frau, da läuft's nicht gut und ich gehe zu einer anderen Frau, die vielleicht auch gefrustet ist von ihrem Mann und wir beide finden uns, das matcht, gell? Und bei ihr habe ich jetzt plötzlich das Gefühl, was habe ich nur für eine schreckliche Frau, ich kann ja gar nichts dafür, gell? Und ich gebe ihr genauso das Gefühl. Ich würde sagen, sei vorsichtig, sei sehr achtsam, prüf dich selbst, wenn du über die Probleme deiner Ehe mit Menschen vom anderen Geschlecht redest. Ich sage nicht, dass man nicht darüber redet, aber wenn, dann mit Gleichgeschlechtlichen, viel besser. Red mit deinen Freunden, die verstehen dich sowieso besser. Die haben ja auch ihre Partner und ihre Kämpfe und ihre Herausforderungen. Das mag in Ausnahmefällen ja auch gut sein, aber ich würde sagen, sei sehr, sehr wachsam und achtsam. Hör gut in dich hinein, wenn du beginnst, mit einem Menschen vom anderen Geschlecht über die Probleme in deiner Beziehung zu reden. So beginnen Affären. Punkt 2. Ich bin in einem intensiven Chat-Austausch mit einem anderen Mann, Frau und erzähle meinem Partner davon nicht. Tatwaffe Handy, habe ich gelesen. War es die Brigitte oder irgend sowas? Ich habe ein bisschen Ehebruch gegoogelt. Fast an jedem Ehebruch sind Handys beteiligt heute. Übrigens auch, dass es rauskommt, sind Handys beteiligt. Aber ich will jetzt keine Tipps geben, wie man das verheimlichen kann. Gell? Ich bin in einem intensiven Chat-Austausch mit einem anderen Mann und erzähle meinem Partner davon nicht. Gell? Bin da habe da die Möglichkeit, tausche mich da aus und ich merke selber, oh, das ist mir ein wenig unangenehm. Ich will eigentlich gar nicht, dass meine Frau das weiß. Ich will das gar nicht. Da würde ich sagen, Alarmstufe rot, beende diesen Chat und zwar sofort, so schnell wie möglich, bevor diese Rutschfahrt ihren Weg aufnimmt. Oder, das wäre der Königsweg, erzähl deinem Partner von dem Chat und sag, magst du den mal durchlesen und mir sagen, wie es dir damit geht. Wenn du den Mut hast, das zu tun, da bist du safe. Da wird nichts passieren, kann ich dir versprechen. Alarmzeichen 3, ich denke beim Sex mit dem Partner an einen anderen Mann, Frau. Ich glaube, dazu muss ich nicht viel sagen. Alarmzeichen 4, ich mache etwas mit Personen des anderen Geschlechts, das mich verletzen würde, wenn mein Ehepartner das machen würde. Ich glaube, das ist die goldene Regel, die Jesus ja bringt in der Bergpredigt, wir werden auch noch eine Predigt darüber hören, angewendet auf die Ehe. Ich kann mich immer fragen, wenn ich mit Personen des anderen Geschlechts interagiere oder austausche, wenn meine Frau oder mein Mann sich so verhalten würde, wie ich es gerade tue, wird mich das kränken, wird mich das verletzen. Ich sage das nicht als Gesetz, ich sage es als Empfehlung und ich sage es als Indikator dafür, ehrlich hinzuschauen. Am Ende geht es nicht darum, wieder neue Regeln einzuhalten und zu überlegen, wie kann ich jetzt wieder irgendwelche Regeln, wie weit kann ich gehen, bis dann auch noch der Dan zufrieden ist. Darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, ehrlich ins Herz zu schauen, ein ehrlicher Blick ins Herz, anstatt neue Gesetze, neue Regeln. Das ist entscheidend. Und wenn du merkst, ich bin hier, ich bin bereits mit meinem Herzen im Ehebruch unterwegs, ich rutsche bereits, dann kehr um so schnell wie möglich. So schnell wie möglich. Steig aus, beende das Ganze und bring's ins Licht. Bring's ans Licht, bring's vor Gott ins Licht und dann geh zu irgendjemand. Entweder zu deinem Partner, das ist sowieso immer in der Regel der beste Weg, aber wenn das aus einem Grund nicht geht im Bereich vom Herzensehebruch, dann geh zu Freunden oder zu anderen. Wenn du im tatsächlichen Ehebruch bist, dann gibt's keine Alternative. Bekenn deine Schuld vor deinem Partner. Beende das. Kehr um so schnell wie möglich, um dich zu retten und zu retten, was zu retten ist. Ja, was machen wir damit? Wie gehen wir jetzt mit diesem ganzen Wort um von Jesus? Das habe ich mich auch gefragt. Es gäbe ja einen Ansatz, der hieße Kastration. Gell? Zu sagen, ich tue mich irgendwie hormonell befreien. Dann kann nichts mehr schief gehen. Ich würde sagen, das ist ein Quatsch. Gott hat uns als sexuelle Wesen geschaffen und das ist wunderbar. Das ist ein Geschenk. Und wenn wir es so formulieren, du sollst begehren dein eigenes Weib, deinen eigenen Mann. Ja, das ist so hat's Gott gedacht. Sex gehört in die Ehe und da soll's gelebt werden. Wer seine Frau, Mann ansieht, sie zu begehren, macht geistlich alles richtig. In dem Fall kann man das Wort geistlich und begehren sogar kombinieren, weil das stimmt. Eine der größten Lügen des Teufels ist ja die, dass Sex vor allem dann Spaß macht, wenn er irgendwie außerhalb der Ordnungen Gottes stattfindet. Dass es am geilsten irgendwie ist in irgendwelchen komischen, verschrobenen, skurrilen oder sonstigen Affären oder außerhalb. Das ist der größte Quatsch. Gott hat die Sexualität erfunden. Wo kann man am meisten erfüllte Sexualität erleben? In der Ehe. Und da denkt jetzt wahrscheinlich der ein oder andere, der sagt es nicht, denkt, oh, denn, wenn du wüsstest, wie das hier bei uns zugeht, gell, hier mit Begehren und so weiter. Das ist mir schon klar. Aber eine Sache möchte ich dazu auch noch sagen. Das ist das, was Paulus hier sagt. Paulus in der Bibel haut folgende Sätze raus. Da dreht es mir schier den Helm. Gell? Weil wir ja denken, der war so ein geistlicher Mann. Benutzt den Körper also nicht als Instrument, um bei eurem Ehepartner etwas zu erzwingen oder ihn zu bestrafen. Seid also auch auf diesem Gebiet füreinander da, es sei denn, ihr vereinbart eine gewisse Zeit, ausschließlich für das Gebet frei zu sein. Übertreibt es aber nicht mit eurer Enthaltsamkeit, sonst werdet ihr euch mit einem Mal unerwartet starken Versuchungen gegenüberstehen. Übertreibt es nicht mit der Enthaltsamkeit. Oder ich würde sagen, überschätzt euch nicht. Oder anders formuliert, unterschätzt eure sexuelle Bedürftigkeit nicht. Unterschätzt es nicht. Wir wollen das irgendwie dann so, ja, aber denn es geht doch um die Beziehung, es geht doch um die Liebe, Sex ist nur ein Ausdruck, wie der, Sex drückt ja nur aus, wie es um die Beziehung steht und so weiter. Wir wollen das wie so immer wieder rausreden, rausnivellieren, klein machen. Paulus, unser Anführer, der sagt, hey, unterschätzt es nicht. Gell? Enthaltet euch nur für eine bestimmte Zeit und auch da genießt die Enthaltsamkeit mit Vorsicht, weil ihr öffnet dem Teufel sonst Tür und Tor. Weil ihr da nicht dazu in der Lage seid. Ihr seid nicht so stark, wie ihr denkt. Das muss man sich mal vorstellen. Und da haben wir ja auch das perfekte Rezept für Ehebruch. Wie sieht es aus? Krise in der Beziehung, man tut sich schwer, es gibt keine Nähe mehr, keine emotionale Nähe. Das ist das erste, die erste Zutat. Die zweite Zutat, im Ehebett läuft schlecht. Die dritte Zutat ist eine Flasche Wein, Alkohol. Die vierte Zutat ist jemand, dem es genauso geht. Und die fünfte ist dann noch eine Geschäftsreise irgendwo weit weg von daheim. Perfekte Rezept. Gell? Was sagt Paulus? Gell? Überschätzt euch nicht. Überschätzt euch nicht. Klar, sagt jetzt einer oder andere, puh, und ich weiß ja auch nicht, ich finde es jetzt bei uns nicht so prickelnd in der Ehe. Hier habe ich gute Nachrichten. Wir hatten vor einiger Zeit eine Predigt von Veronika Schmidt, eine christliche Sexualberaterin. Ihre These ist, guter Sex ist lernbar. Und sie sagt, kann man Liebeslust lernen? Kann man Leidenschaft lernen? Und ihre Antwort ist, und ihre Erfahrung als Therapeutin, ja, man kann, sie können, ganz gleich, wie es in ihrem Liebesleben gerade aussieht. Als wir hier umgebaut haben, gell, da haben wir verschiedene Leitern gebraucht, um an der Decke zu arbeiten. Und da habe ich jemand mal eine Bockleiter hingestellt, so hoch. Und dann sagt er zu mir, weißt du denn, bei uns in der Firma braucht man einen Führerschein, um auf diese Bockleiter zu stehen. Da muss man einen Leiterschein machen. Da denke ich mir, okay, uns offensichtlich ist das ein hochkomplexer Vorgang, eine Bockleiter zu besteigen. Hochkomplex, da braucht man einen Führerschein dazu. Sexualität, würde ich sagen, ist komplex. Da sind unsere Emotionen drin, da ist unser Körper dabei. Nähe, das hat was Spirituelles, gell? Ein Fleischwerden, das hat eine geistliche Komponente. Das ist mal ein komplexer Vorgang. Und wir meinen, den beherrschen wir einfach so und das geht einfach so. Tu mal in einer bierseligen Runde bei den Christen, die gewartet haben bis zur Ehekirche, auch dazu mal ihre Hochzeitsnachtgeschichten abfragen. Da lacht man sich tot. Und man ist auch ein bisschen erschüttert. Beides. Das kann man nicht einfach so. Wie soll denn das einfach so gehen, wenn man nicht mal einfach auf eine Bockleiter steigen kann? Aber mit Sex, da soll alles klappen. Nein, das kann man, man muss es lernen. Man muss es lernen und man darf es lernen. Und in der Ehe hat man den perfekten Rahmen dazu. Da gibt es Vertrauen, da gibt es Treue, da gibt es Sicherheit und... Es gibt Zeit, Jahrzehnte bis zum Eichenhochzeitstag hat man Zeit, das zu üben. Warum kann man sich da, man kann sich Hilfe holen. Es gibt Leute, die einen beraten. Es gibt Literatur. Wir leben ja nicht in einer Zeit, wo Wissen nicht verfügbar wäre. Deshalb, es gibt gute Nachrichten. Es gibt wirklich gute Nachrichten. Sie können ganz gleich, wie es in Ihrem Leben gerade aussieht, lernen, leidenschaftlich zu leben. Und das sagt Paulus, in Kombination mit einer guten Beziehung ist das beste Rezept. A, macht's glücklich und zufrieden und B, verhindert's, dass es zum Ehebruch kommt. Ich weiß, dass hier einige Singles sind und es tut mir leid, dass ich für euch jetzt nichts sagen kann, weil das ja auch nicht das Thema ist. Und ich weiß, dass einige auch Single wider Willen sind und ich weiß, dass das Thema Umgang mit Begehren ein Riesenthema ist. Und ich hab da jetzt natürlich keine Erfahrung und ich habe jetzt im Moment, kann das auch nicht in aller Kürze hier aufgreifen. Ich wollte es nur mal aussprechen, dass ich es zumindest weiß und dass es mir leid tut, dass wir das jetzt hier auch nicht besprechen können. Also mein Thema ist ehrlich hinschauen. Ehrlich hinschauen. Wie steht's um die Beziehung zu meinem Partner? Sind hier schon Alarmzeichen? Habe ich womöglich schon in meinem Herzen die Ehe gebrochen oder bin ich tatsächlich in einer Affäre oder ich hatte eine Affäre und habe es noch nie bekannt und muss mit dieser Last leben? Und meine Antwort ist, Kehr um und benenn deine Schuld und bekenn deine Schuld und zwar so schnell und so schnell, wie du nur kannst. Wir feiern jetzt das Abendmahl miteinander Und im Abendmahl feiern wir was? Wir feiern die Treue Gottes. Wir feiern, dass Gott uns treu ist durch alle Zeiten hindurch. Egal was kommt und egal was passiert, er ist treu. Und wir feiern die Vergebung. Wir feiern, dass er uns unsere Schuld vergibt. Es ist gut. Und Gott wird uns nicht verlassen. Und meine Einladung ist es, wir feiern das Abendmahl da draußen. Kommt nachher während der Lobpreiszeit in aller Ruhe nach hinten zu uns zum Abendmahl. Wir sprechen euch die Vergebung zu. Und wenn du sagst, ich bin aber ein Herzensehebrecher oder ich bin in einer Affäre, dann lass dir, komm zum Abendmahl, lass dir die Vergebung zusprechen und dann geh gestärkt ans Werk. Bring ans Licht, was ans Licht gehört. Rette, was zu retten ist. Kehre um. Kehre um deinetwillen und um der Menschen willen, die du liebst. Wir sind eingestiegen mit 100%. 100% aller Affären kommen ans Licht. Aber 100% heißt auch, 100% aller Schuld, die bekannt wird und die benannt wird vor Gott, die wird vergeben. Die wird vergeben. Deshalb komm zum Abendmahl, lass dir die Vergebung zusprechen und dann ordne, was zu ordnen ist. Da vorne steht auch noch unser Gebets- und Segnungsteam. Die sind auch bereit, Beichten entgegenzunehmen. Die stehen für euch bereit und sprechen euch den Segen Gottes zu. Ich bete noch, bitte euch aufzustehen und dann gehen wir zum Abendmahl und in die Lobpreiszeit. Herr, und ich bring dir jetzt deine Worte, die in unserem Herz ihr Werk tun. Und jeder steht an einem anderen Punkt, hat andere Gefühle. Von Freude über Frust, über Angst oder Scham, ist wahrscheinlich alles dabei. Und ich bitte dich, dass du jedem so in seinem Gefühl, in seiner Situation jetzt begegnest. Zum Tröster wirst, zum Vergeber wirst, zum treuen Begleiter. Sodass sich unser Leben verändert und wir ein Abbild sind von deiner Treue in dieser Welt. Amen.